Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich würde heute gerne sprechen mit euch über ein neues Thema anfangen. Ist das gut, das Wort Gottes, über ein neues Thema zu sprechen? Und zufälligerweise schauen wir dieselbe Bibelstelle an. Und ich bin gespannt, obwohl es eine neue Serie ist, ist dieselbe Bibelstelle wie das letzte Mal, als ich gepredigt habe. Und das Coole ist, da wir jetzt Samstag sind, bin ich nächste Woche auch wieder da, also ich spreche nächste Woche. Also egal, wie weit ich komme heute, ich muss gar nicht fertig predigen, also nicht bis 8 Uhr, sondern ich könnte einfach um 7 Uhr mal kurz Zeichen geben und sagen, hey, wir haben 7 Uhr, es wäre gut, wenn du jetzt irgendwie aufhörst oder so. Dann ist kein Problem, weil wir können nächste Woche dann einfach weitermachen. Ist das gut? Seid ihr gespannt auf das Wort Gottes? Ich glaube, dass das Wort Gottes richtig Kraft hat, Dinge zu tun, auch heute noch. Und ich glaube, dass du nicht diese Zeit hierher zu kommen umsonst investiert hast, sondern dass es eine gute Idee war, zu sagen, ich setze mich ins Auto oder ins Taxi oder in die Öffentlichen oder bist auch gelaufen oder sowas, um hierher zu kommen. Und ich glaube, dass Gott heute etwas in deinem Herzen tun will, etwas ganz Neues. Heute ist das Thema mentale Gesundheit. Das ist unsere neue Serie, mentale Gesundheit. Und der Titel ist Der Krieg zwischen Wahrheit und Lüge. Die WHO hat mal mentale Gesundheit definiert als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Das ist noch ein langer Satz. Die WHO sind schlaue Leute, deswegen machen die lange Sätze. Einen Zustand des Wohlbefindens, okay, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, also das, was du kannst, was Gott dir gegeben hat, kannst du machen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, jeder hat Lebensbelastungen irgendwann mal, besonders wenn man in Berlin wohnt, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Das heißt, es geht nicht nur darum, keine psychischen Krankheiten zu haben bei mentaler Gesundheit, sondern auch darum, dass wir innerlich stabil sind, belastbar und lebensfähig. Das ist mentale Gesundheit. Oder ein christlicher Psychologe namens Dr. Henry Cloud hat mal gesagt, mentale Gesundheit bedeutet, und ich glaube, da habe ich ein Zitat, wenn ihr das Zitat bringt, oh, das ist großartig. Mentale Gesundheit bedeutet, in der Realität zu leben, wie Gott sie gemacht hat, nicht in der, wie wir sie gerne hätten. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott möchte, geht nicht bei mentaler Gesundheit darum, dass wir mega, mega, mega gut drauf sind, sondern dass wir zurechtkommen mit der Realität, in der wir sind. Und zwar in der Realität, so wie sie wirklich ist. Und derselbe Henry Cloud hat auch Folgendes gesagt. Er hat gesagt, und zwar nun kleine Änderung eigentlich, er hat gesagt, Charakter ist die Fähigkeit, mit den Anforderungen der Realität angemessen umzugehen. Also Charakter ist die, statt mentale Gesundheit ist die Fähigkeit. Und das ist interessant, weil er sagt jetzt quasi, Charakter, das ist ja auch manchmal, was wir ganz, ganz hochhängen und sagen, jemand, der Charakter hat, das ist jemand ganz Besonderes, der irgendwie, ne, der einfach toll ist und alle anderen irgendwie, eigentlich sollten alle Charakter haben, aber es gibt nur wenige und deswegen schauen wir da besonders drauf. Aber er sagt, eigentlich ist es Charakter, wenn wir in der Lage sind, mit dem Leben angemessen umzugehen. Und das ist, was wir die nächsten Wochen besprechen möchten. Was für eine Art von Charakter brauchen wir, damit wir mit dem Leben angemessen umgehen können? Und wir müssen ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach in diesen Tagen. Ich möchte ein paar mehr Aspekte dazu bringen, damit du noch mehr weißt, was mentale Gesundheit bedeutet. Das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges und Umfangreiches. Einmal ist es einfach eine emotionale Balance zu haben im Leben, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und regulieren zu können. Also du kannst deine eigenen Gefühle, du weißt, was du fühlst, da hört es schon bei manchen Leuten auf, die sagen, was meinst du? Die meisten Menschen fühlen immer etwas. Und wenn du nicht dir bewusst bist, dass du etwas fühlst, hier ist dein Thema. Aber fängt schon an. dass du deine eigenen Gefühle wahrnimmst, dass du sie verstehst, was sie bedeuten. Es gibt, ganz grob gesagt, gibt tröstende Gefühle und es gibt Gefühle, die nicht tröstend sind. Das ist die zwei großen Kategorien. Überall, wo tröstend draufsteht, sind etwas, was uns aufbaut, was uns hilft, was uns nach vorne bringt, was uns auch einen Upbeat gibt. Und die, die nicht tröstend sind, das sind welche, die uns niederdrücken. Das sind Gefühle, die schwer sind. Und wir leben in so einer Gefühlswelt. Nimmst du sie wahr? Und kannst du damit umgehen? Und kannst du sie regulieren? Also kannst du etwas gegen deine Gefühle tun? Oder bist du deinen Gefühlen ausgeliefert? Das ist meine Frage heute. Und darüber hinaus, und es ist ganz wichtig, es geht bei mentaler Gesundheit nicht nur um dich, sondern es geht auch darum, dass du den anderen wahrnimmst, nämlich sich mit anderen zu identifizieren, also auch die Gefühle von anderen wahrzunehmen und ein Mitgefühl oder eine Empathie mitzufühlen bei dem anderen. Ist das etwas, was du kannst? Auch das gehört zu mentaler Gesundheit dazu. Das ist die Kategorie Gefühle, also eine emotionale Balance. Eine kognitive, das heißt eine gedankenmäßige Gesundheit, das heißt klar zu denken, konzentriert zu denken und Dinge realistisch einschätzen zu können. Also kannst du dich fokussieren? Oder bist du immer in deinem Kopf irgendwie, bist du so goldfischmäßig, so alle 3 Sekunden bist du gar nicht in der Lage, etwas zu umschreiben, etwas zu fokussieren, etwas anzugucken. Und ich möchte hinzufügen, sich auch von selbstzerstörerischen Verhaltensmustern, die meistens im Denken angelegt sind oder von dort kommen, bist du in der Lage, dich von solchen Verhaltensmustern, sie zu identifizieren, auch wir wieder, sie anzuschauen und dich davon zu befreien. Kannst du das? Wenn nicht, ist es vielleicht dein Thema. Es bedeutet Fähigkeit, unsere Gedanken und Gefühle sowohl verbal als auch nonverbal, Gedanken und Gefühle, verbal als auch nonverbal ausdrücken zu können, in geeigneter Art und Weise, so dass die anderen Menschen nicht wegrennen vor dir. Okay, wenn du ständig den Effekt auslöst, wenn du so etwas machst, dass Leute weggehen, dann weißt du auch, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ein Thema. Ich denke, mentale Gesundheit bedeutet auch ein soziales Wohlbefinden zu haben, gesunde Beziehungen führen zu können, Zugehörigkeit zu empfinden, andere zu respektieren, sie zu respektieren und zu lieben, ohne sie ändern zu wollen. Oder bist du immer quasi, wie soll ich sagen, ein Tippsgeber? Kennst du die Leute, die immer einen guten Tipp für dich haben, weil sie immer etwas zu verbessern haben an dir, ob gefragt oder ungefragt? Das ist eine Sache, die wir ganz gut lernen können, wenn wir verheiratet sind, mit Menschen, die wir ganz, ganz gut kennen, dass wir selbst sie lieben und sie nicht ändern wollen. Das ist besonders für ich sage jetzt nicht für Frauen, aber ich sage es nicht, sage ich nicht. Das ist herausfordernd, aber es gilt für uns alle. Wir denken ja manchmal, obwohl wir, selbst wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir nicht, wie soll ich sagen, die besten Menschen auf dem Planeten sind, dennoch haben wir immer Kritik am anderen. Aber sind wir in der Lage zu lieben, ohne den anderen ändern zu wollen? Sind wir in der Lage, Fähigkeiten zu entwickeln, Konflikte auf vernünftige Weise beizulegen und Lösungen auszuhandeln? Können wir das? Schaffen wir das? Haben wir eine gewisse Resilienz, das heißt eine, können wir mit Rückschlägen umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen? Können wir mit Stress umgehen, ohne dass wir innerlich zerbrechen dabei? Können wir richtig trauern? Sind wir in der Lage, Dinge loszulassen, die schwierig sind, die Verluste sind in unserem Leben? Sind wir in der Lage, direkt und respektvoll zu verlangen, was wir brauchen, wollen oder zu bevorzugen? Viele Menschen sind nicht in der Lage und sie denken, das ist gesund und das ist eine vornehme, wie soll ich sagen, es ist vornehm, sich zurückzuhalten, aber sie können eigentlich nicht äußern, was sie wollen, was sie brauchen. Es ist gefährlich für dein Leben. Es ist keine gute Sache. Hast du Selbstwert und Sinn in deinem Leben? Hast du ein positives Selbstbild in dir? Kommst du zu einer richtigen, ausgewogenen Selbsteinschätzung deiner Stärken, deiner Begrenzungen, deiner Schwächen. Und kannst du darüber freimütig sprechen? Kannst du darüber reden, dass du Schwächen hast und Stärken und all diese Dinge? Kannst du den Einfluss deiner Vergangenheit auf deine Gegenwart erkennen? Oder glaubst du, dass das nicht miteinander zusammenhängt? Und wenn das der Fall ist, möchte ich dir hier sagen, vielleicht ist es dein Thema. Weil deine Vergangenheit wird dich irgendwann einholen, wenn du nicht damit umgehst und verstehst, dass es da ist. Und zwar heftig, heftig kommt es in dein Leben zurück. Und es kann auch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Mentale Gesundheit bedeutet auch, dass wir mit unserer Sexualität und unserer Sinnlichkeit, dass wir sie einordnen können, dass wir wissen, wo sie hingehört, dass sie nicht unser Leben bestimmt und überschwemmt und dass wir sie angemessen ausdrücken können. Das ist keine Kleinigkeit. Es gehört in unsere mentale Gesundheit. Sexualität ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn irgendetwas davon du sagst, oh, ich bin super stark in all diesen Sachen, dann wäre es super, wenn du dich direkt im Anschluss des Gottesdienstes mit mir treffen könntest, weil ich habe viele Fragen, die ich von dir lernen könnte. Aber wenn irgendetwas davon, von dem, was hier, wo du gesagt hast, oh, das wäre gut, wenn das in meinem Leben, dann ist das das richtige Thema für dich. Ich fange heute nur an, aber wir sprechen jetzt einige Wochen über dieses Thema, weil ich glaube, dass das Wort Gottes und sein Heiliger Geist das Beste ist, was wir haben zu diesem Thema. Viel powervoller als alles, was die Psychotherapie oder Psychologie zu bieten hat. Das ist eine wunderbare Wissenschaft, versteht mich nicht falsch. Aber dieses Buch ist gemacht von dem, der die Menschen gemacht hat. Und er weiß, was gesund ist. Und er hat unsere Mentalität angelegt. Unseren Geist, unser Herz. Und wir können von ihm hören und von ihm lernen. Und das ist, was wir brauchen. Und wir sind in einer Zeit, die sich ständig verändert. Und unser Menschsein passt sich dem an. Und die Idee für diese Predigtserie ist eigentlich entstanden, weil ich beobachte bei mir selbst und bei anderen die Benutzung von Smartphones und die scheinbare Akzeptanz, dass wir das alle tun und nicht sehen, wie klar und deutlich diese Dinger Menschen versklaven und auslaugen. Niemand kann mir sagen, dass das nicht enorme Nebenwirkungen hat, dieses Teil. Enorme, von höchstem Ausmaß Schäden verursacht in unserem Leben. Ich meine, wir müssen Folgendes sagen, Schäden gab es schon vorher, bevor es Smartphones gab, deswegen sagen wir, naja, es ist einfach noch ein Faktor mehr, der es noch schlimmer macht und am Ende machen wir es ja alle, deswegen ist es nicht, wir machen es wirklich alle. Ich meine, ich muss euch sagen, meine Schwiegermama, die ist über 80 und die hat noch nie ein Smartphone gehabt und hat letztens vor ein paar Wochen eins bekommen und seitdem ist es ihr Begleiter geworden. Du kannst gar nicht zu alt sein dafür, damit es anfängt, eine Suchtwirkung auf dein Leben zu entfalten. Und sie ist weit davon entfernt von dem, was ich damit mache. Und es ist höchst interessant, wenn ich hin und wieder mal so beobachte und ich die Diskussionen von Eltern verfolge, die sich überlegen, ob es gut ist, ihren Kindern und wenn ja, mit welchem Alter und was und wie und wie sollten sie es benutzen. Und das ist höchst interessant. Ich habe da auch gar nicht, dass ich den Anspruch jetzt zu sagen, so muss es sein. Nur eine Sache ist vollkommen klar und die halte ich für super unrealistisch. Wenn Eltern sagen, dass sie eine Erziehungsmethode haben für ihre Kinder. Weil die allermeisten Eltern, die das sagen, kriegen es ja selbst nicht gerockt, in aller Regel. Und ich denke mir, deine Erziehung wird fehlschlagen, wenn du nicht selbst in der Lage bist, mit deinem Smartphone so umzugehen, wie du denkst, dass du damit umgehst. Ich selber habe Apps auf meinem Smartphone laufen, die mich daran erinnern, dass ich jetzt eigentlich gar nicht das benutzen will und auch nicht diese App und auch nicht diese Seite besuchen will und so weiter und so fort. Ganz normale Seiten, News-Seiten, andere Seiten. Und da kann mir niemand sagen, dass das eine einfache Sache ist. Aber das ist das Thema von einem anderen Mal. Ich habe nur schon mal ein Preview gegeben. und sage, ich bin nicht gegen Smartphones, ich bin aber dafür, dass wir darüber reden und dass wir schauen müssen, dass wir sie anfangen zu managen, bevor sie uns managen. Weil ich habe das Gefühl, sie tun es schon. Sie haben schon angefangen, unser Leben zu managen. Und ich meine, ich komme auf keinen Flug mehr ohne die Dinger, kann nichts mehr bezahlen ohne die Dinger. Es ist Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn. Aber heute möchte ich gerne starten mit dem, und ich finde es ganz schön, dass es sich so ereignet hat, weil das Thema hatte ich schon geplant seit längerer Zeit, aber vorletzte Woche habe ich gepredigt über Offenbarung 13, 14 bis 22 und ich predige heute wieder über Offenbarung 3, 14 bis 22, aber heute unter diesem besonderen Blickwinkel, weil ich glaube, dass das Wort Gottes uns da sehr viel sagen möchte. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Der Anfang der Schöpfung Gottes, Jesus. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Ich kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf den Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, über dieses Thema, was Jesus hier anspricht. Und es ist eines der unangenehmsten Briefe. Ich habe darüber gesprochen und auch einige Hintergründe gedroppt, über was Laodicea ausmacht, wo die gelegen war und was die Hintergründe sind von all dem, von dem hier gesprochen wird, von dem lauwarmen Wasser, von dem heißen und kalt und all diese Sachen. Und es ist eine Gemeinde der Apathie, der Gleichgültigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Eine Gemeinde, die nicht so richtig weiß, worin sie lebt, was ihnen wichtig ist, was unwichtig ist. Und sie leben in einer Zeit, in der Dinge funktionieren sollen, des Pragmatismus, der alles ist irgendwie richtig, solange ich irgendwie durchkomme. Und warum ist das so? Und das lesen wir jetzt hier drin. Und das ist das, was ich so erstaunlich finde. Warum ist das? Weil sie der Täuschung geglaubt haben. Sie haben der Täuschung geglaubt. Sie haben gedacht, sie sagen selbst von sich, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Das ist, was sie glauben über sich selbst. Sie glauben, ich habe alles, ich bin reich, ich brauche nichts. Aber, und das ist, was Jesus sagt, er sagt, pass auf, das stimmt nicht. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Die Selbstwahrnehmung von den Laodizeern geht vollkommen auseinander mit dem, wie Jesus auf sie schaut. Und ihr dürft 3-mal raten, was ist wohl die richtige Perspektive? Heutzutage muss man das fragen, weil heutzutage sagt er, das ist deine Perspektive, das ist nicht meine Perspektive. Solange das deine Perspektive ist, meine Wahrheit, mit der komme ich klar. Aber wir müssen wissen, wenn hier steht, der Anfang ist, der Schöpfung Gottes. Wenn der schaut auf die Laodicea, was meinst du, mit welcher Autorität, mit welcher Kraft er das tut, mit welcher Perspektive, mit einer ewigen Perspektive der Wahrheit, schaut er auf diese Leute und sagt, das ist die Wahrheit, das ist, was mit euch los ist. Und das ist häufig unser Problem, dass alles beginnt damit, dass wir einer Lüge glauben, die wir uns selbst einreden. Wir fangen an, unser Leben zu bewerten, unser Leben anzuschauen und wir bewerten es und diese Lüge spricht zu uns und diese Lüge macht uns krank. Das ist eins der Hauptprobleme und da beginnt häufig mentale Gesundheit. In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was ist es, was uns hilft? Wahrheit. Warum brauchen wir Wahrheit? Weil da Lüge in unserem Leben ist. Deswegen ist heute der Titel der Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Der Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Das ganze Thema mentale Gesundheit beginnt damit, dass wir verstehen, dass da ein Kampf tobt. Heute, mentale Gesundheit wird zuallererst bestimmt von einem Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Das ist das alles entscheidende Ding über unserem Leben. Und das müssen wir verstehen. Und es gibt diesen geistlichen Kampf und wir dürfen ihn nicht ignorieren. Denn wenn wir ihn ignorieren und wenn wir ihn wegschieben, dann glauben wir weiterhin dieser Lüge. Wir folgen weiterhin dieser Lüge oder den Lügen, die wir in unserem Leben zulassen. Und du wirst sehen, es ist gar nicht so leicht, diesen Lügen zu entkommen. Eigentlich können wir ihnen nur entkommen, wenn wir aktiv die Wahrheit in unser Leben lassen. Also wenn du passiv bleibst, kommst du nicht durch. Und das macht unser Leben ein klein bisschen anstrengend. Muss man ehrlich sagen. Also das war aber schon vor 2000 Jahren so. Deswegen hat sich nichts geändert. Ist in Berlin heute so? War in Laodicea damals so? Und das ist der Grund, warum wir manchmal diesen, oder ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber fühlst du manchmal diesen Druck in dir, dass du unter Druck dich fühlst und merkst, da ist etwas, fühlst du dich nicht manchmal auch von Ideologien und von Ideen von anderen in dieser Zeit bedrängt? Hast du manchmal nicht das Gefühl, dass da ein Tauziehen ist in deiner Brust zwischen deinen Wünschen, Sehnsüchten, Begierden und all diese Dinge, die dich irgendwie versuchen zu nehmen? Warum falle ich immer wieder in ein Verhaltensmuster, das mir nur schadet, obwohl ich es eigentlich gar nicht will? Und warum gibt es pausenlos in dieser Welt schlechte Nachrichten, obwohl wir doch so viel über die Ungerechtigkeit wissen, scheinbar, und es auch als übel betrachten? Wieso schaffen wir es nicht, die Probleme dieser Welt zu lösen mit unserem Geld, unserer Technologie und unserer wunderbaren Politik und alles, was wir da haben? Und warum geht uns das alles so nah? Warum geht mir das so nah? Und warum ist das so eine Last in meinem Leben? Und die Antwort ist, da ist ein Kampf. Und du bist ein Mensch mit einer Seele und diese Seele wird belastet durch diese Lügen, durch diesen Kampf. Und wir müssen uns diesem Kampf stellen, sonst werden wir den Kampf nicht gewinnen können. Aber Jesus sagt, er kann diesen Kampf gewinnen. Ist das nicht gut? Seid ihr bereit für diese einfache Wahrheit heute Abend? Ist nicht viel, ich weiß gar nicht genau, gibt es einen Timer überhaupt? Ah ja, ich habe einen Timer. Nehmen wir den Timer. Die Bibel, ganz klassischerweise, spricht die Bibel von drei Feinden unserer Seele. Oder drei Feinde, die versuchen, unser Leben immer wieder anzugreifen. Das erste ist der Teufel. Das zweite ist mein Fleisch. Und das dritte ist die Welt. Drei Begriffe, die merkwürdig erscheinen. Und das, meiner Beobachtung nach ist es auch häufig so, dass diese Begriffe von Zeit zu Zeit mal wieder von vielen Christen so ein bisschen relativiert werden oder ein bisschen zynisch, ironisch betrachtet werden. So, oh, dein Fleisch, die Welt, die böse Welt. Schon allein die Betonung. Und wir merken, wir kommen nicht so ganz damit zurecht, weil wir nicht so genau einschätzen können, was damit ist. Aber ihr müsst Folgendes wissen, dass diese drei Themen riesige Themen sind und Jesus so klar auch im Neuen Testament, im Alten Testament davor warnt und ein klares Zeugnis darüber hat. Allein das Thema diese Welt ist etwas, was wir in der Offenbarung finden. Und wir fragen uns ja immer, was bedeutet die Offenbarung? Aber die Offenbarung ist ein Zeugnis dessen, die uns darüber informiert, dass da ein Kampf tobt. Und das wird da dort beschrieben in sehr symbolischen Bildern. Wir befinden uns jetzt genau an diesem Platz, Offenbarung Kapitel 3. Wenige Kapitel später kommt ein Tier. Und wir fragen uns, was ist das? Und viele sagen, das Tier ist das Römische Reich mit römischem Frieden. Und alle sagen, oh, es gibt kein größeres Reich und wir müssen Folgendes wissen. Wenn wir in die Geschichtsschreibung reingehen, das Römische Reich war unglaublich fortschrittlich. Was es dort alles gab, Wahnsinn. Aber es wird beschrieben in der Offenbarung, macht euch nicht eins mit diesem Tier. Und hinter diesem Tier steht ein anderes Tier, nämlich der Drache. Und das ist der Teufel. Es wird also sehr intensiv in der Bibel davon Zeugnis gegeben, von diesen Kräften und von diesen Mächten. Und wir müssen wissen, der Teufel ist eben nicht das Gleiche wie Harry Potter oder der Weihnachtsmann. Erzählungen, die wir uns erzählen, Geschichten, die wir erzählen, sondern es ist eine Realität. Es ist eine Person. Und diese Person will nur dein Schlechtestes. Sie will nur, dass du verlierst. Es gibt keinen Handel mit dem Teufel. Und er ist ein Lügner von Anfang an. Und so leben wir in einer Welt, und wir müssen das erkennen, in einer Welt, in der es darum geht, dass der Teufel uns möglichst viele Lügen erzählt oder uns verwirrt, sodass wir nicht mehr wissen, was Lüge und was Wahrheit ist, damit wir nicht mehr unterscheiden können. Weil er weiß, wenn wir Wahrheit haben, können wir gesund leben. Wenn wir aber der Lüge glauben, werden wir immer der Lüge entsprechend folgen und das Ergebnis wird niemals Gesundheit sein für unser Leben. So heißt es im Alten Testament, ich lese euch das mal vor, ich finde es ein krasser Vers, Jesaja 5, Vers 20, schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute böse und das Dunkle hell und das Helle dunkel und das Bittere süß und das Süße bitter nennen. Also eine völlige Verwirrung von Kategorien, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt böse, was ist jetzt gut, was ist jetzt, wie ist es jetzt? Komisch, wir kommen total durcheinander. Geht es euch nicht so, dass ihr denkt, diese Zeit ist eine merkwürdige Zeit? Werte werden vollkommen verdreht und was früher noch nice war, ist heute nicht mehr nice. Und plötzlich sagt man zu Dingen, die böse sind, dass sie gut sind. Und wir sagen, oh, wie kommt das? Nun, es gibt eine Person, die nur ein Ziel hat, dass du nicht mehr weißt, was gut ist und was böse ist. Lasst uns mal für heute in der Einführung sozusagen ganz vorne anfangen. Was ist Wahrheit? Einfachste, was ist Wahrheit? Und ich will von allen philosophischen Definitionen mal wegkommen. Wahrheit ist, was mit der Realität übereinstimmt. Oder? Das, was Wahrheit ist das, was wir in der Realität erleben können. So, das ist Wahrheit. Also ist Lüge das, was die Nicht-Realität ist. Also Realität ist, also Lüge bedeutet, es ist nicht da. Es existiert nicht, wir können es nicht erleben. Das ist Lüge. Wenn Wahrheit Realität ist, ist Lüge nicht Realität. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Oder? Das ist keine große Sache, es braucht man auch keinen speziellen Abschluss für oder sowas. Und gleichzeitig, wir müssen Folgendes sagen, Realität ist das, mit dem ich zusammenstoße, wenn ich falsch liege. Wenn ich also denke, dass bestimmte Dinge so sind und sie sind nicht so, die Realität wird mich zurück auf den Teppich holen. Ist es richtig? Die Realität hilft mir dann irgendwann, das Falsche zu erkennen und die Wahrheit zu erkennen am Ende des Tages. Das heißt, Wahrheit ist Realität. Und es ist interessant, weil Psychologen sprechen von einer sogenannten mentalen Karte der Realität in unserem Leben, die wir alle haben. Bilder von der Welt, wie die Welt funktioniert. Einige Religiöse würden von Glauben sprechen. Heutzutage spricht man auch häufig über das Wort Narrativ, wie Dinge sind. Also wir haben, und da geht es um nichts anderes, dass wir sagen, wir haben eine Zusammenstellung, eine mentale Karte ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von vielen Ideen. Und es ist wie eine GPS-Karte. Als ich hierher gefahren bin, also eigentlich jedes Mal, wenn ich hierher fahre, dann mache ich irgendwie Google Maps an. Und die Karte in Google Maps, die Karte sagt mir, wenn du jetzt hier die nächste links nimmst und die nächste rechts. Und irgendwann komme ich dann, wenn ich Equippers angegeben habe, Berlin, dann komme ich hier an. Und das ist ein Haufen Ideen, die da zusammengeschmissen sind. Und diese mentale Karte ergibt, dass ich hier ankomme. Das heißt, wenn meine mentale Karte richtig ist, wenn sie die Wahrheit ist, stimmt sie mit der Realität überein und ich werde hier rauskommen. Stell dir mal vor, sie stimmt nicht. Dann stehe ich irgendwo. Versteht ihr, wenn die nicht stimmt, dann bin ich irgendwo ausgeliefert und denke, das soll jetzt Equippers sein, wie komme ich denn hierher? Stehe ich dann in der Spree oder so und denke mir, meine Güte, wie bin ich denn hierhin gelangt? Und das ist genau das Problem. Das ist, was wir verstehen müssen. Es gibt mentale Karten, und wenn diese mentale Karte in uns die Idee, dieses Set von Ideen richtig ist, wird es uns an den richtigen Ort bringen, der Realität. Und wenn es falsch ist, wird es uns dort nicht hinbringen. Das ist, was wir verstehen müssen. Und es gibt so einen Neutestamentler aus den USA, der heißt Dallas Willard, und der hat es definiert, der hat gesagt, Ideen sind Annahmen der Realität. Das heißt, ein Set von Ideen ist, ich nehme an, so ist die Realität. Und daraus machen wir Konzepte, wir alle machen das, weil wir Menschen sind. Das heißt, wir haben Ideen von was wie ist, und entweder sind diese Annahmen richtig, dann sind sie Wahrheit, sie entsprechen der Realität, oder sie sind falsch. Und dann wird dieses Falsche mit der Realität irgendwann zusammenstoßen. Wenn meine Annahme ist heute Abend, ich nehme an, heute Abend gibt es Kartoffelbrei mit Würstchen, im Anschluss von diesem Gottesdienst, dann kann ich diese Idee haben, aber möglicherweise ist diese Idee falsch, diese Annahme ist falsch, weil es das nicht gibt. Ganz einfach, es ist nicht die Realität. Und dann werde ich spätestens nach dem Gottesdienst rausgehen und feststellen, oh nein, kein Kartoffelbrei, keine Würstchen. Und der Crash, ich crashe in die Realität hinein und ich merke, meine Ideen und Annahmen waren falsch. Es ist interessant. Wir sind in der Lage, wir können Ideen haben, die der Realität entsprechen oder auch nicht. Jeder von uns ist in der Lage, Ideen zu haben, die sagen, ja, das ist genauso, wie die Realität ist, oder wir haben Ideen, die absolut dem gar nicht entsprechen. Kennst du dieses Gefühl, du hattest mal so ein, früher, das ist schon lange her, du guckst so einen Urlaubskatalog an, Hotels an, und du bekommst Ideen, wie es dort wohl sein wird, dann reist du dorthin und du sagst so, das ist gar nicht die Idee, die ich hatte von dieser Realität. Und du crashst in die Realität und du merkst, es sieht ganz anders aus. Und meistens furchtbar. Und die Bilder waren meistens viel, viel besser. Deswegen, das ist etwas, was häufig passiert. Und wir haben als Menschen diese Fähigkeit zur Fantasie. Wir sind die Geschöpfe, die die Fähigkeit besitzen, sich Dinge vorzustellen. Und die sind oder auch sein könnten, aber sie könnten auch nicht sein. Positiv bedeutet das, wir sind in der Lage, uns etwas vorzustellen und etwas zu schaffen, etwas zu machen, zum Beispiel ein Lied zu komponieren oder ein Haus zu bauen oder einen Roman zu schreiben oder einfach Kartoffelbrei zu machen, ein Essen zu zaubern. Wir sind in der Lage, eine Idee von einer Realität zu erstellen und dann dieser Idee zu folgen und sie in die Realität zu bringen. Das ist ziemlich cool, oder? Aber wir können uns auch nicht reale Dinge vorstellen, die gar nicht existieren und die nie Realität werden. Aber das Problem ist, wir können an sie anfangen zu glauben. Und was ist das Ende? Wir werden mit dieser Vorstellung, mit dieser Realität irgendwann zusammen crashen. Und sie wird uns Leben wegnehmen. Und das ist die Power von Lüge. Lüge sind nichts anderes als Annahmen, die nicht der Realität entsprechen und die irgendwann in unser Leben crashen. Welches Thema das auch immer ist, aber es wird Konsequenzen in unserem Leben haben. Deswegen ist es gut, wenn wir möglichst korrekte und wahrheitsgemäße mentale Ideen haben, Karten haben, die stimmen. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, wo ganz viele davon drin sind. Und sagen, das ist voller, das ist geprüft, das ist, wisst ihr, als Corona-Krise war, gab es so ein paar Monate, da dachte ich so, mit welcher Zeit lässt sich das vergleichen? Und ich habe angefangen, Literatur zu suchen, spanische Grippe und was es da alles gab zu früheren Zeiten, aber eigentlich war nichts vergleichbar. Eigentlich gab es diese Situation, ich weiß noch damals, es gab diese Situation, es gab keine Wahrheit. für diese Situation. Und die Leute haben geredet und geredet und geredet und geredet in den News. Und ich dachte, bla 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 bla, dachte ich. Und ich bin zurückgekommen zu diesem Buch. Denn dieses Buch ist unerschütterlich in der größten Krise, in der niemand mehr weiter weiß. Es enthält die Realität, eine mentale Karte für mich, eine Sicherheit, die ich brauche. Wisst ihr, Ideen, die wir mit unserem Geist glauben und uns hineinlassen, werden uns prägen. Welche Idee auch immer wir in unser Leben hineinlassen, welche Wahrheit wir, sie steuern, wie wir leben und wer wir sein werden. Deswegen ist es so wichtig, was wir glauben und was für Ideen wir in uns hineinlassen. Die Wahrheit zu glauben. Also, Ideen, die mit der Realität übereinstimmen, blühen in unserem Leben auf und sie gedeihen. Wenn wir zum Beispiel eine korrekte Vorstellung haben, wie sich Gott Sexualität vorstellt. Wenn wir wissen, was Gott möchte, welcher Plan er sich ausgedacht hat, warum Sexualität existiert und was für einen Sinn sie macht und diesen Beschränkungen, die für uns da sind, wenn wir ihnen folgen. Es gibt außerdem ziemlich viele Ideen über Beziehungen, wie Beziehungen funktionieren. Gott weiß, wie Beziehungen funktionieren, weil er uns gemacht hat, wie die Dinge funktionieren. Und das Ergebnis ist, wenn wir dem folgen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir sagen, das ist die Realität, das entspricht dem, wie Gott uns gemacht hat, dann wird Erfüllung und Glück in unser Leben hineinkommen. Wenn wir sagen, wir füllen uns mit den Ideen, die Ideen Gottes sind. Wenn wir aber hingehen und Lügen glauben, Ideen, die nicht der Realität übereinstimmen, wenn wir die in uns hineinlassen, dann fangen wir an, ideologische Krebsgeschwüre in uns wachsen zu lassen, die groß werden und irgendwann aufplatzen und großen Schaden in unserem Leben verbringen. Wisst ihr, es geht so oft nicht im christlichen Glauben darum, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, du bist doch falsch, das ist nicht richtig, das ist einfach nur furchtbar. Es geht bei Sexualmoral nicht darum zu sagen, hey, du darfst aber dies oder jenes nicht tun, sondern worum es wirklich geht. Gott geht es darum, dass es ein Leben ist, was er sich ausgedacht hat. Sexualität kommt von ihm. Er ist der Erfinder dieser Dinge. Er tut es nicht, um zu sagen, ich mache dir das Leben schwer. Ich möchte, dass du keinen Spaß hast. Ich möchte, dass du es kompliziert wird. Nein, Gott tut das aus einem einzigen Grund, weil er uns liebt. Und er will, dass wir verstehen, dass seine guten Ideen der Realität entsprechen. Und sie größer sind als das, was wir sehen können. Und wir glauben, wir sind immer noch überrascht. Wisst ihr, wenn ihr in die Psychologie reinschaut, die Psychologie ist immer noch überrascht, wie die Dinge zusammenhängen. Sie können sie immer noch nicht erklären. Und dieses Buch, tausende von Jahre alt, die Offenbarung Gottes, weiß, wie wir Menschen sind. Wir können dem vertrauen. Wir müssen verstehen, der Teufel tut alles, um uns zu verwirren. Alles, um uns davon abzuhalten, ein glückliches Leben zu führen. In die Güte Gottes hineinzukommen, den Segen Gottes hineinzukommen. Er wird alles tun, um dir eine Verwirrung in dein Herz zu geben, einen Gedanken zu geben, aber es wird nicht einfach so sein, dass du sagst, draufguckst und sagst, die Lüge wieder. Sondern du wirst diese Lüge glauben. Das ist das, was die Laodicea erlebt haben. Sie haben gedacht, wir sind reich, wir sind... Du glaubst, was du glaubst. Weil du denkst, es ist Wahrheit. Und nicht, weil du denkst, es ist Lüge. Sondern weil das Werk des Teufels in deinem Herzen angefangen hat. Der Teufel ist der Ursprung aller Lügen. Seine Haupttaktik ist, dich zu täuschen. Das heißt, dich im Unklaren zu lassen, dass etwas wie etwas ist. Und dir zu sagen, ist es richtig, obwohl es falsch ist. Das ist, was er tut. Und wir müssen Folgendes wissen. Der Teufel ist nicht so blöd, sage ich mal, dass er dir die reine Lüge gibt, sodass du sie einfach erkennen kannst. Sondern weißt du, was er macht? Er gibt dir 95% Wahrheit und mischt 5% Lüge rein. Aber genau an der Stelle, an der alles verdirbt. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan. Und wir müssen wissen, er lebt schon seit langer, langer Zeit. Und seine Waffe ist sehr, sehr powerful. Hm. Hannah Arendt hat ein Buch über die Entstehung von Totalitarismus geschrieben. Also auch ein Riesenthema dieser Zeit, und Hannah Arendt wird momentan auch überall zitiert. Aber sie hat etwas Interessantes geschrieben, 1951 hat geschrieben: Der ideale Untertan, totalitärer, hier haben wir es, Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder Kommunist, wie wir das ja alle uns gegenseitig um die Ohren hauen, sondern Menschen, für die der Unterschied zwischen wahr und falsch nicht mehr existiert. Menschen, die nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann aus unserer Kirche, ein ganz wunderbarer junger Mann. Und ich habe ihm einfache Fragen gestellt, und die Antwort war eigentlich immer: kommt drauf an. Und ich dachte so: auf was kommt's an? Ich habe einfach gefragt, welche Typ von Frau er mag, weil er datet. Also würde ich gerne wissen, wo das hinführt, was er vorhat. Ich wollte ja auch, dass die Lady eine gute Zeit hat, also nicht, dass sie... Also ist egal, jedenfalls. Ich habe einfach gemerkt, er wollte sich zu keiner Aussage hin. Das ist die Zeit, in der wir leben. Wir wollen keine Aussage mehr treffen. Wir wollen nicht mehr sagen, wahr oder falsch. Wir sagen: kommt drauf an, wie ich es fühle. Was soll ich wissen, was ich morgen fühle, was heute? Was soll das? Wir leben in einer schwierigen Zeit, in der nicht mehr richtig und falsch. Und deswegen sind so viele Menschen mental am Ende. Aber das ist nicht, was Gott will, was Gottes Herz ist. Wisst ihr, was ich mich häufig gefragt habe? Auch, wie werden eigentlich Menschen böse? Wie werden Menschen eigentlich böse? Wir schauen ja immer wieder auf Menschen und sagen, das ist ein ganz schlimmer Mensch. Wie wurde der böse? Der war ja auch mal irgendwann ein Baby und ein Kind. Und der war ja nicht schon immer böse. Wir denken immer, auch Hitler war vermutlich als Kind schon böse und hatte schon einen Bart und hat schon... Das ist, was wir denken, weil wir denken, wir wollen uns nicht beschäftigen, dass Bosheit etwas ja sein könnte, was in unser Leben reinkommt. Wisst ihr? Und ich habe einen Satz gelesen und dachte, das macht echt Sinn. Das macht wirklich Sinn. Bosheit, Menschen werden böse, weil sie der Lüge glauben. Menschen werden böse, weil sie der Lüge glauben. Wir glauben der Lüge, und wir glauben der Lüge, und weil wir der Lüge glauben und immer wieder der Lüge entsprechend handeln, verwandeln wir uns. Und das ist das Ding. Jesus will ja, dass wenn wir älter werden, dass wir mehr werden wie er. Er will ja, dass wir besser werden, dass wir lieber werden, dass wir freundlicher werden, dass wir freudiger werden, besonderer werden, voller Geduld werden. Das ist ja, was Jesus will. Dass wir nicht alte, harte Knochen werden, die alle Menschen nerven mit ihrer Bosheit. Sondern, und du fragst dich, wie kann das geschehen? Das Gegenteil, wenn du Jesus die Wahrheit glaubst, dann wirst du immer mehr wie Jesus. Dann kann er dich verwandeln. Aber wenn du immer mehr dem Teufel glaubst, dann wirst du immer abgedrehter. Dann fängst du an, so komische Sachen zu machen. Und wer weiß, was dabei rauskommt. Und gestern, da war ich beim Ikea und musste mir eine Matratze kaufen. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich mir eine gekauft. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich wohl auslade, weil da, wo ich wohne, gibt es keine Parkplätze. Also es gibt ja schon Parkplätze, aber irgendwie, die sind alle belegt immer. Und dann habe ich gedacht, ich halte einfach mein Auto an vor der Tür, mache die Tür auf und lade aus und bringe alles in den Aufzug. Und dann habe ich gedacht, da wird doch niemand vorbeikommen und einfach irgendwas mitnehmen, wenn er da was... Mein Laptop war dabei und alle möglichen Sachen. Und ich dachte, das ist kein Problem. Ich kann das bestimmt... Weil in meinem Kopf konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand vorbeikommt und das sieht und wirklich jemand anderem antun will, dass der was klaut. So naiv bin ich. Aber ich habe schon ein bisschen Verstand. Und dann habe ich gemerkt, nee, das wird nicht klappen. Weil mir ist eine Sache eingefallen über mein eigenes Leben. Als ich kleiner war, da habe ich angefangen, meine Eltern zu bestehlen, Geld. Und ich habe etwas entdeckt. Und dann habe ich angefangen zu klauen, auch in Geschäften und so. Und ich weiß noch, beim ersten Mal war es echt ein Schmerz, eine Überwindung. Es war wie Hölle. Dann hast du es gemacht, es hat funktioniert. Und du hast gedacht, hat geklappt. Das zweite Mal war schon leichter. Ich habe der Lüge geglaubt, und die Lüge wurde immer fester in mein Leben. Und ich habe gemerkt, wisst ihr, bis mich jemand erwischt hat und meine Mutter angerufen hat. Oh, die war sauer. Aber was ein Glück. Was ein Glück, dass das passiert ist. Aber ich kann diese These nachvollziehen. Wenn den Strudel, wenn du der Lüge folgst, am Anfang ist es schwer, beim ersten Mal ist es immer schwer, eine Grenze zu überschreiten, welche auch immer das ist. Ob eine sexuelle Grenze oder eine Betrugsgrenze oder eine Lügegrenze, am Anfang ist es immer schwer, aber irgendwann gehst du weiter und du gehst weiter und es verändert dein Leben, es verändert dein Herz. Lüge ist sehr, sehr powerful. Und wisst ihr, der Teufel hat nichts anderes vor, in unser Leben hineinzugießen als diese Lüge. Und unser Fleisch ist mega empfänglich dafür. Ich werde euch nächste Woche erzählen, was es bedeutet, was es heißt, was unser Fleisch gerne tut und was die Welt damit zu tun hat. Aber für heute möchte ich eine Sache nochmal vorlesen. Und es damit erstmal heute belassen. Aber nächste Woche wollen wir dann darüber weiterreden. Erstmal, dass du heute siehst und erkennst, deine mentale Gesundheit ist ein Kampf zwischen Gut und Böse in deinen Gedanken, zwischen Wahrheit und Lüge. Und wir müssen die Lüge enttarnen und Jesus will uns Wahrheit geben, damit wir leben können. Und ich weiß nicht, was der Teufel dir schon alles erzählt hat, aber ich will dir auch sagen, Jesus ist stärker als diese Lüge. Und er kann sie enttarnen und er kann dir Wahrheit dafür geben. Heilung für dein Leben. Das ist, was er tun kann. Und weißt du, das Thema Wahrheit ist im Neuen Testament ein Megathema. Jesus ist nicht umsonst in diese Welt gekommen. Er war ja Handwerker, aber dann wurde er was? Rabbi, Lehrer. Warum Lehrer? Damit er uns lehren kann, die Wahrheit. Wir brauchen Wahrheit, unbedingt die Wahrheit. Wahrheit, wir brauchen Wahrheit wie Wasser. Wir brauchen sie für unsere Seele. Aber wir wissen auch, die Wahrheit allein ist auch nur noch nicht mal die Hälfte der Miete. Wenn du die Wahrheit kennst, ist es eine Sache, aber viele von uns kennen die Wahrheit und handeln trotzdem nicht so, gell? Wir kennen die Wahrheit über uns und wir wissen, darf ich mal das Wort sagen? Scheiße. Wir bauen trotzdem, obwohl wir die Wahrheit... Das Problem ist, die Wahrheit hat Kraft aufzudecken, Licht zu bringen. Aber der Geist Gottes hat die Möglichkeit, die Kraft, es in unser Leben hineinzubringen. Wir brauchen Wahrheit und den Geist Gottes. Und hier steht, und ich möchte euch das kurz vorlesen, dieser ganze Abschnitt, diese 7 Gemeinden, auch dieser Abschnitt über Laodicea. Wer bereit ist zu hören, der höre. Wer bereit ist zu hören, der höre. Ich bin gespannt, wer es heute Abend hier zu hören, um zu hören. Nicht einfach nur, um nach Hause zu gehen und zu sagen, oh, das war alles ganz nice, sondern wirklich zu hören. Zu hören, und zwar, was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Und Jesus will uns Wahrheit bringen. Und der Geist Gottes will uns helfen dabei. Und das möchte ich heute Abend einfach machen, den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, dass er anfängt, zu dir zu sprechen, so wie Jesus zu uns gesprochen hat. Er sagt, die Wahrheit, kannst du das zulassen? Viele von uns, die sind nicht bereit für Wahrheit, weil sie kennen die Wahrheit vermeintlich, haben vielleicht keine Hoffnung mehr, aber heute will ich dir sagen, der Geist Gottes kann, ihm ist möglich, die Wunden deiner Seele zu heilen. Ihm ist möglich, das Unabwendbare, was du in deinem Leben begonnen hast, abzuwenden. Ihm ist möglich, gesund zu machen, was krank ist und Schönheit und Kraft dort hineinzubringen. Du musst nicht leben unter der Lüge und unter dem Joch des Teufels, sondern du darfst leben unter dem sanften Joch der Liebe und der Wahrheit Gottes. Wollen wir gemeinsam aufstehen und beten zu diesem Gott, zu diesem Jesus? Halleluja. Danke, dass du jetzt hier bist. Heiliger Geist, danke, dass du für uns Worte hast der Wahrheit. Und dass du in uns diese Worte nicht nur hineinfeuerst in unser Leben und uns sagst, jetzt müssen wir damit umgehen, sondern Heiliger Geist, danke, dass du Kraft hast. Danke, dass du der Geist bist, der aufdeckt, der ermöglicht, dass du der Heilige Geist bist, der Kraft hat, ein Leben zu leben, was überwindet. Und wir proklamieren die Frucht deines Geistes heute Abend über unserem Leben. Wir sagen, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du lebst. Danke, dass du dich mit uns verbunden hast. Dass wir nicht weiter leben müssen in dem Schatten unserer Existenz, in dem Schatten des Herrschers dieser Welt, sondern dass wir gerettet sind durch die Kraft des Namens Jesus, durch sein Blut, dass du in uns Gestalt gewinnst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Fließe durch uns heute. Wir empfangen dich, Herr. Da, wo wir weggelaufen sind, da, wo wir Hoffnung verloren haben, da, wo wir krank geworden sind in unseren Herzen, da, wo wir nur noch verdrängen, wo wir nur noch irgendwelche Dinge tun, um es nicht mehr zu sehen, um nicht mehr alleine zu sein, wo wir unser Smartphone benutzen, um die Realität nicht anzuschauen. Hey, da kommen wir jetzt zu dir, Herr, und bitten dich um deine Gnade. Heiliger Geist, wir sind hier. Wir kaufen Gold. Wir sind hier und kaufen weiße Kleider. Wir sind hier und kaufen Augensalbe. Lass uns sehen, Herr. Lass uns sehen. Lass uns sehen, was Wahrheit ist. Und lass uns sehen, die Lüge des Teufels erkennen, die er in unser Leben hineinschreibt und uns vergiften will.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.